Herzlich willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich habe heute einen Wiederkehrer zu Gast, einen, der derzeit sehr viel beschäftigt ist. Oliver Völkel, Anwalt aus Wien, Experte für Bitcoin und Kryptoregulierung. Und wir sprechen natürlich über die unterschiedlichen Ansätze der SEC in Amerika und des Europäischen Parlaments, der Europäischen Kommission in Europa, aber auch, was dahinter stecken könnte. Geht es da vielleicht am Ende des Tages um einen Angriff auch der traditionellen Finanzinstitute, sowohl in Amerika als auch in Europa, auf Krypto? Angriff kann man aber auch anders interpretieren, vielleicht, dass diese Institute sich den Markt erst einmal zurecht modeln wollen mit diesen Regulierungen, damit sie auch einsteigen können. Was bedeutet das für Bitcoin? Was bedeutet das auch für andere Kryptowährungen? Sind sie jetzt Securities? Sind sie Wertpapiere oder nicht? Und was kommt dann eigentlich mit der MiCA auf uns zu ab dem Jahr 2025? Das und vieles mehr bespreche ich heute mit dem Anwalt Oliver Völkel. Verlässlich, ehrlich und authentisch. So stelle ich mir meinen Bitcoin-Broker vor und Coinfinity deckt diese Werte wirklich voll ab. Egal ob Sparplan oder Einmalkauf, egal ob kleiner Sparer, großer Investor oder Firmenkunde, niemand ist so kompetent und erfahren wie das Team in Graz. Dort gibt es ein Geschäft, wo man jederzeit vorbeikommen kann, um über Bitcoin zu plaudern. Aber natürlich ist Coinfinity von überall erreichbar, per App und Website. Bringing Bitcoin to the people seit 2014 und jetzt erst recht. Gleich reinschauen bei coinfinity.co. Bitcoin selbst und sicher zu verwahren ist einer der wichtigsten Schritte auf dieser Reise. Und der beste Begleiter hierfür ist die Bitbox O2 Hardware Wallet. Entwickelt von einem Team von echten Cypherpunks, hergestellt in der Schweiz und vollständig Open Source. So stelle ich mir eine Hardware Wallet vor. Und vergessen wir nicht, Bitcoin ist eine Revolution, solange ich meine eigenen Schlüssel halte. Not your keys, not your coins. Der Spruch, der kommt wirklich nicht ohne Grund. 5% Rabatt gibt es mit dem Code, was Bitcoin bringt. Gleich reinschauen bei der Bitbox O2 Hardware Wallet unter bitbox.swiss/wasbitcoinbringt. Du bist Anwalt bei Stadler Völkel, du bist Krypto-Experte, Bitcoin-Experte. Bei euch kann man ja, glaube ich, seit 2014 schon mit Bitcoin bezahlen als Mandanten, ist das richtig?
2016, ja.
2016, also habe ich ein bisschen mich leicht verschätzt, aber schon lange her. Also viele Menschen waren damals noch gar nicht interessiert an Bitcoin, da wart ihr schon da dabei. Das heißt, mich würde deine Einschätzung auch interessieren, was die Marktlage derzeit betrifft und so, aber fangen wir an mit der Regulierung. Das Problem ist, dass auch, das trifft auch mich, auf mich zu, ja, da gibt es viel gefährliches Halbwissen, weil wir alle keine Juristen sind und weil wir alle nicht wissen, wie das funktioniert. Kannst du mal ganz grundlegend unterscheiden, wie funktioniert Regulierung in den USA und wie funktioniert Regulierung in Europa?
Gerne. Also da müsste man wahrscheinlich dabei beginnen mit der Unterscheidung, wie das Rechtssystem in Europa funktioniert und wie das Rechtssystem in den USA funktioniert. Die USA... Und das muss man immer mit ein bisschen Vorsicht genießen, weil in Wahrheit, in der Praxis ist es sehr ähnlich. Aber vom Grundgedanken her sind es zwei sehr unterschiedliche Systeme. In den USA ist der Gedanke, dass es weniger gesetztes Recht geben sollte, also weniger Gesetze, die der Gesetzgeber letztlich erlässt, sondern dass sich das Recht weiterentwickeln kann durch richterliche Entscheidungen. Und wenn der US Supreme Court etwas sagt, dann ist das bindend für alle unter dem Supreme Court handelnden Gerichte.
Deswegen sind amerikanische Anwaltsshows viel aufregender als europäische, nicht? Weil man sich immer auf ein Präzedenzurteil berufen kann.
Ja, und vor allem, weil auch in den USA das System der Geschworenen, also der Laiengerichtsbarkeit, viel, viel etablierter ist als bei uns, weil bei uns hast du in Zivilrechtssachen eigentlich immer nur einen Richter. Das trifft eigentlich auf alle kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen zu. Und in den USA hast du dort auch Laienrichter sitzen. Also du kannst dort auch, wie soll ich sagen, mit wenig juristischen Argumenten sehr viel bewirken.
Okay.
Deswegen ist es in den USA auch sehr wichtig, wie die Jury zusammengesetzt ist, welche Einstellungen die zu gewissen Themen haben, und das gibt es einfach alles bei uns nicht. Mhm. So, also Grundgedanke ist, in den USA soll sich Recht fortentwickeln können durch Richterrecht, das sich letztlich entwickelt. In Europa ist das, in Kontinentaleuropa ist das nicht so. In den Civil Law Jurisdictions, da ist die Idee, dass der Gesetzgeber, am Ende des Tages das Parlament, das die Gesetze beschließt, die Grundlage schafft, dann für die Vollziehung die Gesetze anzuwenden. Und da soll es nicht zu einer Fortentwicklung durch Richterrecht kommen. In der Praxis muss man ehrlicherweise sagen, sind die Systeme doch sehr vergleichbar, weil es genauso in den USA gesetztes Recht gibt, also auch das Parlament dort beschließt Gesetze und an das müssen sich dann die Verwaltungsbehörden und die Gerichte halten. Und umgekehrt ist es in Kontinentaleuropa so, dass wenn einmal ein Höchstgericht etwas ausspricht, dann werden sich alle Unterinstanzen dran halten, auch wenn sie formal eigentlich nicht dazu verpflichtet wären, weil man möchte nicht, dass seine Urteile gehoben werden und man dann die doppelte Arbeit hat. Also das
gehoben deswegen, werden heißt, eskaliert eine Stufe höher zum nächsten Gericht.
Dass sie aufgehoben werden und man dann am Ende des Tages als Richter die Sache noch einmal entscheiden muss und dann die doppelte Arbeit hat. Das heißt, in der Praxis sind die Systeme eigentlich sehr vergleichbar vom Grundgedanken. So, und jetzt kommen wir zur Kapitalmarktregulierung, die wieder ein eigenes Kapitel, ein zusätzliches Kapitel ist. Denn die USA zeichnen sich vor allem durch, was man bezeichnen könnte als einen Regulation by Enforcement Approach aus. Also die SEC, CFTC vertreten gewisse Rechtsstandpunkte und um überhaupt zu einer Klärung zu kommen, weil es sind nur Rechtsstandpunkte, SEC sagt A und das Unternehmen, das betroffen ist, sagt B und um da zu einer Klärung zu kommen, muss es in den USA irgendein Gerichtsverfahren geben, das dann bis zum US Supreme Court gehen kann und auf diese Weise weiß man dann, wer Recht hatte und was in der Zukunft das Recht für diesen speziellen Fall sein soll. Und diesen Regulation by Enforcement Approach haben wir grundsätzlich in Europa nicht, weil wir hier doch einen, ja, mit dem Europäischen Parlament und der Kommission und dem Rat ein Gesetzgebungsorgan haben, das sich auch dem Kapitalmarkt angenommen hat und unterschiedliche Rechtsakte gesetzt hat. Also für den Kapitalmarktbereich die MiFID, Markets and Financial Instruments Directive und jetzt neuesten Ding seit kurzer Zeit auch die Markets in Crypto Assets Regulation, die MiCA. Also vom Grundgedanken her ist es wirklich vom Grundgedanken her sollte es etwas anders funktionieren. Regulation by Enforcement, USA, und bei uns ist es eher neues Recht, das gesetzt wird. Aber auch hier gilt in der Praxis, so unterschiedlich sind die Systeme nicht. Wenn man sich anschaut, was in Kontinentaleuropa die Finanzmarktregulatoren bei gewissen auch Kryptoprojekten gemacht haben, da könnte man durchaus sagen, das war auch Regulation by Enforcement.
Aber weil das auch war, als es eben noch keine MiCA gab, als es noch keine breite Regulierung für Krypto in Europa gab.
Ja, das ist richtig. Wobei, da könnte man natürlich dann den Standpunkt vertreten, wenn etwas nicht reguliert ist, also nicht nur den Standpunkt vertreten, sondern das ist, wie soll ich sagen, die Norm. Wenn etwas nicht verboten ist, dann ist es erlaubt. Es ist nicht umgekehrt. Ich brauche kein Gesetz, das mir das erlaubt.
Ist es in Österreich auch so? Ich habe gedacht, in Österreich ist es umgekehrt. Wenn etwas nicht verboten ist, ist es trotzdem verboten.
Ja, man könnte manchmal zu dem Schluss kommen, aber es ist nicht so und man muss auch immer man muss das in seinem Mindset auch verinnerlichen. Also wenn etwas nicht verboten ist, dann ist es erlaubt. Und jetzt ist es allerdings so, das habe ich beobachtet, wie gesagt, seit 2016 beschäftige ich mich mit Kryptoassets und was ich beobachtet habe, ist das war zuerst in Deutschland, das habe ich dann historisch ein bisschen nachverfolgt, weil die haben sich schon 2013 sehr committed zu einer bestimmten Rechtsansicht, die Deutschen, was Bitcoin betrifft. Da hat man schon gesehen, es wäre wohl besser gewesen, sowohl Deutschland als auch Österreich und auch einige andere Jurisdiktionen, es wäre wohl besser gewesen, man wartet, bis sich in der Rechtswissenschaft ein bisschen ein Konsens bildet und man vor allem auch die Dinge versteht, bevor man dann Rechtsmeinungen durchsetzt als Regulierungsbehörde und insofern kann man, und um da jetzt den Kreis zu schließen, insofern kann man schon ein bisschen die Herangehensweise der US-Amerikaner mit der Kontinentaleuropäer vergleichen, weil bei uns gab es durchaus Regulation by Enforcement. Also die deutsche BaFin, die 2013 Bitcoin als Finanzinstrument am Ende des Tages qualifiziert hat, hat damit ein Präzedenz gesetzt und dann diese Rechtsansicht enforced. Das ist nichts anderes als die SEC macht.
Aber der große Unterschied, dass wir es da mit den nationalen Behörden zu tun haben und dann haben wir drüber geschaltet nach Europa, während wir in Amerika bereits quasi die Federal Behörden haben, also die SEC und die CFTC, das sind quasi bundesstaatliche Behörden.
Das sind bundesstaatliche Behörden. Es ist aber so, dass die US-Amerikaner auch bundesstaatliche Kapitalmarktgesetze haben, die Blue Sky Laws.
Okay.
Und deswegen, man spricht immer davon, USA sind ein Land, ja klar, und Europa sind viele Länder, aber wenn man sich dann anschaut, wie eigentlich die Systeme funktionieren, sind sie nicht so unterschiedlich.
Aber jetzt im ganz konkreten Fall, auf der einen Seite die SEC ja. verklagt Coinbase, verklagt Binance, sagt, das macht eine Liste von inzwischen über 70, glaube ich, sogenannten Krypto-Assets, die sie für illegale Wertpapiere, Securities hält. Auf der einen Seite, das ist Regulation by Enforcement, auf der anderen Seite hat man diese Markets in Crypto Asset Regulation in der EU, die jetzt beschlossen wurde und ab 2024/25 in Kraft tritt. Das sind schon ganz klar zwei unterschiedliche Wege, die wir hier gehen.
Das sind ganz klar zwei unterschiedliche Wege. Also Europa hat sich dafür entschieden, quasi die Entwicklungen, sagen wir, seit 2017, also alles, was sich so seit dem Boom der ICOs entwickelt hat und dann bis 2019, 2020 quasi aufgekommen ist, diese Entwicklungen alle zu regulieren. Drum, alles, was neuer ist, hat es dann höchstens in einer Fußnote in die Regulierung reingeschafft. Also NFTs sind ein Thema oder DeFi sind ein anderes Thema, das gab es halt noch nicht bis zu dem Zeitpunkt, wo die Entwürfe erarbeitet wurden und die notwendigsten Sachen hat man jetzt reingenommen, also zumindest Klarstellungen, dass NFT nicht erfasst ist und dass DeFi nicht erfasst ist, aber dazu gibt es halt noch keine Regelungen. Das heißt quasi alles, was jetzt zwischen 2017 bis 2020 neu dazugekommen ist, dafür haben wir jetzt einmal einen Rechtsrahmen.
Jetzt ganz konkret die Frage, was für diesen Rechtsrahmen betrifft, ja, weil ich es noch immer nicht ganz verstanden habe, das muss ich jetzt mal zugeben. Ich habe es wie stark oder wo trifft es Bitcoin? Ich verstehe es so, dass es trifft die Anbieter von Bitcoin in bestimmten Bereichen, aber Bitcoin selbst eigentlich nicht, oder?
Ja, das hat mit dem fundamentalen Prinzip des Rechts zu tun, dass das Recht den Menschen regelt und nicht Gegenstände. Also meine Verpflichtungen müssen immer an einer Person anknüpfen am Ende des Tages und auch meine Strafen oder meine Sanktionen können immer dann am Ende des Tages nur Menschen treffen, auch wenn ich quasi mit einer Limited Liability Company oder mit einer GmbH einen Abstraktionslayer noch einziehe, aber am Ende des Tages sind es immer Menschen, um die es geht und nicht Technologie. Und die MiCA regelt deswegen nicht Bitcoin, sondern sie regelt Personen, die gewisse Tätigkeiten anbieten im Zusammenhang mit Bitcoin. Also das sind die Exchanges und das sind, wenn ich jetzt auf Bitcoin beschränkt bleibe, dann sind es einfach die Personen, die entweder Transaktionen zwischen Personen ermöglichen oder die Beratung zu Bitcoin erteilen oder die Aufträge annehmen und weiterleiten. Viel mehr bleibt dann bei Bitcoin eigentlich nicht übrig.
Und auf der Krypto-Seite, wir haben ja jetzt, okay, wir haben jetzt, die SEC sagt, ich habe mir das Interview angeschaut mit Brian Armstrong von Coinbase, der sagt, also alles, was wir auf der Plattform haben, sind digitale Rohstoffe. Also das, wo man sich bei Bitcoin einig ist und bei allen anderen Dingen gestritten wird. Ja? Aber ich meine, die Position ist ein bisschen, wie soll ich sagen, kreativ, weil, ich meine, sogar BNB wird auf Coinbase angeboten, also der Binance-Token, und der steht wiederum im Mittelpunkt des Lawsuits der SEC gegen Binance. Wenn jetzt diese Prozesse ausgefochten werden und wenn die SEC gewinnt, bedeutet das, dass diese Krypto-Tokens in Amerika unter das Wertpapiergesetz fallen und würden dann wahrscheinlich erstmal vom Markt verschwinden. Kann ich das richtig zusammengefasst? In den USA?
Ja, also einerseits glaube ich, wenn man wird schon, einerseits ist jetzt einmal quasi, momentan ist alles wie bisher, ja. Weil bis das einmal von US Supreme Court entschieden wird, werden noch Jahre vergehen. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt sind alles einmal nur Behauptungen. Wenn es in die eine oder andere Richtung geht, dann wird man das davor schon sehr wahrscheinlich auf die eine oder andere Weise mitbekommen. Und wenn es in die Richtung geht, dass Supreme Court entscheidet, ja, Binance Token oder Ether oder was auch immer, alles, was nicht Bitcoin ist, dass es sich dann um ein Investment Contract am Ende des Tages handelt, um ein Security, dann bedeutet das noch nicht das aus, weil ich habe dann doch noch einen gewissen Zeitraum, um mich auf diese neue Realität einzustellen. Und was viele Leute vergessen ist, nur weil etwas als Security eingestuft wird, heißt das nicht, dass es dann der Handel verboten wäre. Es ist einfach nur ein anderer Rechtsrahmen dafür einzuhalten. Also ich muss für das öffentliche Angebot in den USA muss ich dann ein Registration Document erstellen, das muss ich mit der SEC muss ich filen und wird dann approved und veröffentlicht und dann kann ich es öffentlich anbieten, auch an Retail-Investoren in den USA. Interessanterweise, wenn ich mir anschaue, was Mika jetzt verlangt, da habe ich dann zwingend vorgeschrieben, das Crypto Asset White Paper, und inhaltlich entspricht das durchaus dem, was man von einem Kapitalmarktprospekt erwarten würde. Das ist quasi das europäische Pendant zum Registration Document in den USA. Das heißt, in Wahrheit ist es vom Inhalt her sehr vergleichbar mit dem, was man am regulären Kapitalmarkt ohnehin machen muss. Also ich sehe jetzt nicht den großen, ich sehe jetzt nicht das große Problem, sollte der US Supreme Court irgendwann einmal entscheiden oder vielleicht auch der Kongress, also sollte der Gesetzgeber in den USA entschließen, wir machen jetzt ein Gesetz dazu, weil dann ist sowieso alles andere obsolet. Ich sehe jetzt nicht das große Problem, wenn, also für den Fall, dass gewisse Token als Securities eingestuft werden. Es gibt schon einen Weg dann auch heraus aus dem Ganzen.
Aber das würde bedeuten, dass wenn jetzt zum Beispiel, das wird Mika eingeführt, das müssten zum Beispiel die Betreiber, nehmen wir jetzt eine Hausnummer, sagen wir Solana, ja, müssten jetzt in Amerika, in Europa Unterlagen anfertigen, ähnlich also einen Prospekt, und die könnten sie dann später auch nutzen, um in Amerika dasselbe zu tun, ungefähr, so Pi mal Daumen.
Ja, also mit doch deutlichen Überarbeitungen für das amerikanische System. Aber vom Konzept her, ja.
Für uns Laien. Ich meine, eine Sache, die natürlich schon angegangen wird von der SEC, und ich glaube, dass auch vollkommen zu Recht angegangen wird von der SEC, sind halt, dass ganz klar vor allem Krypto-Leute, aber vor allem auch Venture Capitalists, und das wissen wir, dieses Thema angegangen sind, weil es eben dort keine Regeln gegeben hat. Da gab es diesen berühmten Satz, so we can make our own weather. Also alle die Dinge, die an der Börse verboten sind, von illegaler Werbung bis hin zu Insider-Trading und so weiter, all das ist bei Krypto eben bislang möglich gewesen, und Solana ist ein wunderbares Beispiel. Ein purer VC-Token, vollkommen sinnlos, wurde einfach nur raufgehypt und dann von den Milliardären, die dahinter gestanden sind, fallen gelassen in dem Moment, wo die Masse eingestiegen ist. Ne? Und dass man das verhindern möchte, ist ja eigentlich vollkommen logisch.
Ja, ja, ist es. Und es gibt einen gewissen, durchaus einen gewissen, soll ich sagen, Gerechtigkeitsbedarf und am Ende des Tages läuft es, glaube ich, so wie am regulären Kapitalmarkt auf ein starkes Informationsgefälle, Informationsasymmetrie hinaus. Die Personen, die Kryptoprojekte betreiben, die wissen genau, was sie tun. Die Personen, die irgendeinen Kryptotoken kaufen, zu 90% kaufe ich meine Soul auf der Solana-Blockchain nicht, weil ich dort Smart Contracts veröffentlichen will, sondern weil ich darauf hoffe, dass der Preis ansteigt. Und insofern ist das Risiko sehr vergleichbar mit dem eines normalen Kapitalmarkts, und deswegen ist es wohl auch sachgerecht, dass ich gewisse Regeln importiere, und dazu gehört einfach die Informationspflicht, und ob ich das jetzt White Paper nenne oder Prospekt oder Registration Document, ist am Ende des Tages egal. Ich möchte einfach gewisse Punkte ausgleichen, dieses Informationsgefälle ausgleichen.
Aber es ist interessant, nicht, weil auch in der Berichterstattung, wir haben einerseits, Europa macht die Regulation, das wird eigentlich oft als positiv gesehen, du kannst den Rechtsrahmen besser verstehen, und andererseits die SEC verklagt diese Börsen, das klingt gleich so brutal, ne? Du wirst, wenn man niemand will verklagt werden, ne? Aber das ist in deinen Augen eher sozusagen dem Rechtssystem geschuldet, das geht halt nicht anders, die Klagen müssen quasi für Rechtssicherheit vor Gericht sorgen.
Es ist sozusagen der erste Weg und der Weg, der historisch gesehen von der SEC einfach wahrgenommen wird. Daneben gibt es schon die Möglichkeit, Kongress kann ein Gesetz verabschieden in den USA und könnte quasi Mika für die USA verordnen, und dann gibt es auch eine Klarstellung und dann kann die SEC nichts mehr machen, weil es ist halt schon so, Vollziehung sollte gebunden sein an die Gesetze, die der Gesetzgeber erlässt, und SEC ist Vollziehung und nicht Gesetzgebung. Und deswegen ist einfach historisch gewachsen, dass die amerikanischen Aufsichtsbehörden etwas medienwirksamer vorgehen gegen die Unternehmen. Ich würde das eher so bezeichnen. Weil es ist, wie gesagt, mit einem Blick auf Deutschland, 2013, wo Bitcoin als Finanzinstrument qualifiziert wurde, oder auch, wir hatten es in Österreich auch mit den Mining- und Alternativ-Investment-Fonds, das war auch nichts anderes als Regulation by Enforcement. Es gab halt eine Behauptung der Aufsichtsbehörde, eine veröffentlichte Rechtsansicht, die nicht mehr ist als eine begründete Behauptung, wenn sie überhaupt begründet war, und die ist dann durchgesetzt worden.
Wäre das nicht aus Sicht der europäischen Dynamik besser, wir hätten es dabei belassen und würden dem nicht ganz nicht von Brüssel noch was drüber stülpen?
Also ich habe eine gespaltene Ansicht auf diese Frage. Auf der einen Seite könnte man sagen, auch wenn ich jetzt nur an Bitcoin denke, ist es etwas Positives, weil ich jetzt mit Mika quasi einen Rechtsrahmen habe, der mir sagt, wie ich auch als Finanzinstitut mit Bitcoin umgehe oder mit anderen Kryptoassets. Das ist einmal was Gutes. Und es legitimiert das Ganze auch zu einem gewissen Grad. Wenn ich jetzt eine ganze Verordnung, die in der gesamten Union einheitlich anzuwenden ist, wenn ich eine gesamte Verordnung habe, die sich mit Kryptoassets beschäftigt, also es gibt dem Ganzen eine gewisse Legitimität.
Und es gibt zum Beispiel großen amerikanischen Unternehmen die Möglichkeit, nach Europa zu kommen mit einer Lizenz.
Ja, es gibt Recht, genau, es gibt ja. Rechtssicherheit. Also, und so wie du richtig sagst, wenn ich jetzt ein amerikanisches oder ganz egal, ein Unternehmen bin, mir ist der gesamte europäische Markt jetzt offen. Ich muss mich nur für ein Mitgliedsland der Europäischen Union entscheiden, dort mache ich meine Headquarters und von dort aus kann ich dann anbieten, bin beaufsichtigt von einem Regulator in der EU und habe den ganzen Markt für mich. Mhm. Also das ist das Positive. Auf der negativen Seite, was ich halt sehe, ist, Mika gibt jetzt für, wir können es vielleicht dann durchbesprechen, was Mika eigentlich genau regelt, aber Mika enthält sehr detaillierte Bestimmungen zu sogenannten vermögenswertreferenzierten Token, Asset Reference Token und zu E-Geld Token. Und dann auch Bestimmungen zu Marktmissbrauch und Insiderhandel.
Lass uns gleich mal definieren, ja. Was das ist, weil wir müssen es alle lernen. Wir sind wie in der Schule. Ja. Also was ist vermögenswertreferenzierte Token? Sind das Gold, tokenisiertes Gold und solche Sachen?
Zum Beispiel.
Also auf etwas, oder eine tokenisierte Aktie zum Beispiel auch.
Auch, ja. Mhm. Also man muss das aus dem Kontext der Entstehungsgeschichte von Mika am besten erklären. Deswegen habe ich vorher auch gemeint, quasi alles, was wir zwischen 2017 und 2020 als Entwicklungsschritte gesehen haben im Bereich von Krypto, das ist irgendwie mitgenommen worden mit Mika. Und was hat es da gegeben? Im Wesentlichen die ICOs. Dann hat man begonnen, dass man gewisse Real-World-Assets tokenisiert und die ganzen Stablecoins sind wirklich, haben in dieser Phase begonnen, ich meine, es gibt schon Ewigkeiten, aber haben in dieser Phase wirklich begonnen, an Bedeutung zu gewinnen auf Ethereum dann vor allem. Und der Auslöser für Mika war Facebooks Diem.
Libra Diem, tot.
Genau, tot. Aber die Regulierung haben wir jetzt trotzdem. Also diese Punkte hat der europäische Gesetzgeber gesehen. Kryptoprojekte, Stablecoins und quasi Kryptobörsen, auf denen unter Anführungszeichen jetzt der wilde Westen geherrscht hat. So, und das ist jetzt reguliert worden, weil wenn ich jetzt in Mika reinschaue, habe ich erstes große Kapitel einmal Definitionen und Grundlagen, zweites großes Kapitel dann die sogenannten vermögenswertreferenzierten Token. Das ist dein Kryptoasset, das quasi auf Gold referenziert oder das auf eine Aktie referenziert oder das auf alles, das irgendwie Real-World-Wert haben kann, referenziert. Dann hast du als nächstes große Kapitel deine E-Geld-Token. Das ist quasi Tether.
Ja, Stablecoins.
Also Stablecoins, ja. Wobei beides irgendwie unter die Kategorie Stablecoin fällt. Das eine ist halt Stable zu Euro, das andere ist Stable zu irgendeinem anderen Asset.
Aber so wie wir Stablecoin verwenden, ist es USDT, ja. USDC, diese Geschichten.
Ja, ja? Genau, okay. Stablecoins. Und dann hast du als großes Kapitel noch Marktmissbrauch und Insiderhandel, das war es im Wesentlichen. Und für die ganzen Dienstleister, die was tun in diesem Ökosystem, also die Exchanges oder die Vermittler oder die Berater, hast du halt jetzt besondere Regeln. So, mehr ist es nicht. Und und der Nachteil, den ich jetzt sehe, um da jetzt wieder zurückzukommen zu dem, was ich vorher sagen wollte, ist, ich habe jetzt ein Handbuch, in dem ich nachschlagen kann, wie ich einen vermögenswerte-referenzierten Token oder einen E-Geld-Token aufsetzen muss. Also ich habe jetzt das Handbuch, ich kann es aufmachen, kann es jetzt machen, kann es nachbauen. Das Problem ist nur, sobald ich einen Token auf den Markt bringe, der vorgibt, stabil zu bleiben in Bezug auf irgendeine andere Währung, irgendein anderes Asset, muss ich genau dieses Handbuch befolgen, weil wenn ich es nicht mache, entspricht es nicht Mika und ich darf es nicht anbieten. Das heißt, ich habe jetzt ein bisschen die Innovation aus dem Markt rausgenommen, weil die Mika genau sagt, so muss es sein und es darf nicht anders sein. Deswegen sehe ich die Regulierung ein bisschen negativ.
Aber was ist, wenn ich was mache, was von Mika nicht erfasst wird, weil du hast gesagt, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Und wenn Mika es nicht erfasst und ich komme auf was ganz Neues drauf, keine Ahnung, ich habe da eine AI zwischengeschaltet und die kümmert sich drum. Ja,
ja, dann ist es nicht erfasst. Und es gibt auch viele Bereiche, die nicht erfasst sind. Also wie gesagt, NFTs ist nicht erfasst. Der gesamte Bereich von Decentralized Finance, wenn es wirklich echtes Decentralized Finance ist, ist nicht erfasst. Ich habe die auch Softwareentwickler für Wallets nicht erfasst. Ich habe den gesamten Bereich des Minings weiterhin nicht erfasst.
Ist das Lightning Network erfasst?
Als
Zahlungssystem?
Das Lightning Network wird wohl erfasst sein, nämlich es gibt einen Tatbestand, der nennt sich Übertragung von Kryptoassets. Ja. Und wenn ich einen Lightning Node betreibe, ließe sich wahrscheinlich argumentieren, dass ich eine Übertragung von Kryptoassets mache. Aber das müsste man sich im Detail anschauen.
Also die Übertragung von Kryptoassets einen Tatbestand zu nennen, finde ich ja schon mal nicht in Ordnung.
Ach so, ja, das ging wie Strafrecht. Das ist
so Donau, ja.
Ja, ja.
Aber gut, ist klar, du bist der Jurist.
Also eine Rechtsnorm.
Ja, das klingt schon harmloser. Ich hatte in meinem englischen Podcast fixthemoney.net deinen Kollegen Brian, ein Amerikaner, der worüber wir ein ganz ähnliches Gespräch geführt haben, über die Unterschiede zwischen Europa und USA. Und er hat was Interessantes gesagt am Schluss. Ist es, wenn ich jetzt einen Rechtsrahmen habe für ein Asset Reference Token oder eine Stablecoin, heißt es das theoretisch, dass ich als Firma, als Bank oder auch nur als Privatperson, wenn ich mich an die Regeln halte, jetzt eigentlich meine eigene Währung herausgeben darf?
Ja. Ja, durchaus. Das Thema ist, man ist halt sehr stark limitiert. Also die genauen Zahlen habe ich nicht im Kopf, aber wenn ich so ein Asset Reference Token auflege oder auch ein E-Money Token, dann sind die Transaktionen und das, wie soll ich sagen, das Outstanding Volume dieses Assets, das ist ziemlich gering. Also das ist bei wenigen Milliarden Euro und bei, ich glaube, 1 Million Transaktionen pro 30 Tage Durchgang. Also ich bitte mich nicht festnageln, die Zahlen stimmen sicher nicht, aber so in der Größenordnung stimmt es. Also es ist einfach.
Da gibt es eine Obergrenze quasi. Ja. Wenn ich über die Obergrenze komme, dann kommt die EZB und haut mir auf die Finger, oder?
Und
wie?
Sagt, ja, und jetzt schau, wie du wieder drunter bleibst. Also das ist ganz absurd. Und vor allem, dann gibt es aber noch eine andere Kategorie, nämlich die signifikanten E-Geld-Token und signifikanten Asset-Reference-Token. Und die werden reguliert, nur kann ich mit einem europäischen Token dort nie hinkommen. Also das ist eine Regelung, die dann geschaffen wurde für Token, die irgendwo anders aufgelegt werden und die dann nach Europa hinein schwappen.
Also quasi. Tether.
Ja, genau, zum Beispiel.
Ich kann dort nicht hinkommen, ich kann nicht signifikant werden, weil es nicht erlaubt ist.
Ja, genau, ich werde da viel, viel früher schon wird mir das abgedreht.
Und was ist, wenn ich in der Schweiz sitze und dort eine Coin herausgebe?
Ja, ich glaube nicht, dass ich in der Schweiz alleine bis zu einem signifikanten Token komme. Da ist der Markt wahrscheinlich zu gering.
Ja schon, aber ich kann ja in Europa signifikant werden. Ich muss ja nur aus der Schweiz herausgeben. Ne?
Das ist richtig. Das ist vielleicht noch ein guter Punkt, den wir auch besprechen sollten. Wann gilt Mika überhaupt?
Wann und ab wann, ja?
Also ab wann ist die einfachste Sache. 18 Monate, also es ist am 30. Juni in Kraft getreten. Das heißt aber noch nicht, dass es in Geltung ist. Das ist 18 Monate danach, also 18 Monate nach dem 3. Also Ende 2024, Anfang 2025 wird es dann generell anwendbar sein. Die Regelungen zu den E-Geld-Token und Asset-Reference-Token gelten übrigens schon in 12 Monaten, also die gelten dann ab Juni oder Juli 2024.
Aber so für die Exchanges und so geht es dann erst ab 25 los?
Genau.
Und da ist es dann abhängig davon, wann mein Land es umsetzt, oder ist es dann abhängig davon, aber im gewissen Stichtag?
Nochmal, was?
Ist es dann wichtig, wann mein Nationalstaat das umsetzt, oder gibt es da neue, also, oder ist es dann, geht es dann für alle gleichzeitig los?
Es geht für alle gleichzeitig los. Es gibt nur, also einen Punkt muss man vielleicht der Vollständigkeit halber noch erwähnen, weil jeder sagt immer, Verordnung ist unmittelbar in allen Ländern anwendbar, das stimmt schon, aber auch eine Verordnung muss irgendwie dann, die wesentlichsten Rahmenpunkte müssen verankert werden im nationalen Recht, zum Beispiel, welche Behörde eigentlich zuständig ist, die Mika dann zu enforcen. Das heißt, es wird sicher auch ein Mika-Umsetzungsgesetz in Deutschland und in Österreich geben, und in Deutschland wird es die BaFin sein, in Österreich wird es die FMA sein, die das dann enforst. Genau, das ist die Frage, ab wann gilt Mika in temporaler Hinsicht. Und dann ist die Frage, quasi wen erfasst Mika? Und das gibt es ein paar Loopholes, wenn man so möchte.
Solide rechtliche und juristische Beratung, das ist im Bitcoin, Krypto, Blockchain etc. Bereich wahnsinnig wichtig. Echte Experten sind da Arthur Stadler und Oliver Völkel von SV Law. Die haben da in den letzten Jahren schon einiges an juristischer Pionierarbeit geleistet und kennen sich in diesem Bereich wirklich aus, ja, wie keine zweite Anwaltskanzlei, die ich kenne. Ich freue mich deshalb, Sie als offiziellen Law-Partner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. Wer rechtliche oder regulatorische Fragen hat, etwa zum Datenschutz, wer sich bei seinen Vertragsverhandlungen mit Partnern und Investoren absichern will oder Kontakt mit europäischen Behörden oder der Finanzaufsicht hat, der kann sich bei Stadler Völkel Rechtsanwälte die kompetente Beratung holen, die er braucht. Einfach melden bei svlaw.at. Die Inflation ist aus dem Nichts gekommen. Einfach so. Das behauptet niemand geringerer als die EZB-Chefin Christine Lagarde. Aber es stimmt nicht. Scharfe Beobachter wie Ronald Stöferle und Mark Walleck von Incrementum warnen schon lange vor der Teuerung. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein echtes Problem. Die beiden Partner bei Incrementum in Liechtenstein verwalten Investmentfonds, die Investoren auch dabei helfen sollen, sich vor der Inflation und ihren Folgen zu schützen. Dafür haben sie unterschiedliche Strategien. Unter anderem kombinieren sie auch Gold und Bitcoin. Incrementum gibt auch den legendären In Gold We Trust Report heraus, den jährlichen Goldreport, wo ich auch seit Jahren mitschreibe. Und Incrementum publiziert regelmäßig auch Research zu Bitcoin. Wer mehr wissen will, geht auf incrementum.li.
Wenn ich, also machen wir den einfachsten Fall, wenn ich in Europa ein Unternehmen bin, das seinen Sitz hat in Europa, dann bin ich auf jeden Fall erfasst von MiCA. Wenn ich außerhalb von Europa meinen Sitz habe und in Europa Kunden akquiriere, indem ich Werbung mache, dann gilt MiCA auch. MiCA gilt dann nicht, wenn ich sogenannte Reverse Solicitation betreibe. Also wenn ich auf den Bahamas oder Bermudas meinen Sitz habe und keine Werbung mache in Europa, aber durch Mundpropaganda die Personen alle zu mir kommen, dann bin ich nicht von MiCA erfasst.
Aber das ist schon wichtig. Das heißt, egal was jetzt geregelt wird, egal ob jetzt, wenn es jetzt um Krypto geht oder egal was geregelt wird in MiCA, wenn ich jetzt, solange ich mein Casino ja irgendwo anders sitzen habe, aber man hat Zugriff daraus aus Europa und ich mache keine aktive Werbung, darf ich machen, was ich will.
Ganz genau, ja. Das ist gab es auch bis jetzt schon in der MiFID, also hinsichtlich von Bezug auf Wertpapiere, und das ist mit übernommen worden in MiCA. Es gibt dann ein paar gut gemeinte und wahrscheinlich auch in der Praxis wohl gut funktionierende Versuche, Missbrauch dazu zu vermeiden. Also was zum Beispiel nicht geht, ist, dass ich, ja, keine Ahnung, ein als zweites Produkt zum Beispiel Lebensmittel vertreibe, und dadurch, dass ich Lebensmittel vertreibe mit meiner Marke in Europa, kennt man in Europa meine Marke, und wenn man das googelt, findet man die Krypto-Assets und kommt dann so auf mich. Also solche Umgehungsschichten.
Die angedachte Beinen-Supermarktkette wird es nicht geben.
Ja, genau, okay, zum gut. Beispiel. Wobei für die ganzen jetzt bestehenden Akteure kommt die Reverse Solicitation sowieso nicht in Betracht, weil die haben alle schon in Europa irgendwo
keine Ahnung, FTX 2.0.
Ja, die genau. Gibt's noch nicht. Genau, also für die wäre das dann relevant. Also es gibt keine FTX-Supermärkte. Und es ist also ein paar quasi Methoden, um Missbrauch zu verhindern, sind auch vorgesehen. Aber sobald ich dann eine Dienstleistung mit Kryptoassets anbiete, bin ich voll reguliert. Ich kann aber aussuchen, mit wem. Also ich suche mir meinen Regulator in der Union aus quasi. Dadurch, dass ich dann mich entscheide, wo ich
auch. Das heißt, da wird es dann Listen geben unter den Krypto-Projekten, wo die besonders lockeren Regulatoren sitzen, und danach sucht man sich es dann aus. Oder halt genau. Die besonders auf die man sich gut verlassen kann auch. Weil die lockeren sind meistens die dann ihre Meinung auch schnell ändern. Ne?
Möglich, ja. Hat man zumindest auch in der Vergangenheit so gesehen. Das stimmt.
Wie ist das jetzt aus der Sicht des klassischen Finanzanbieters, der Banken, der Fondsgesellschaften, der institutionellen Investoren? Ist MiCA jetzt für die eine Möglichkeit, Bitcoin und oder andere Kryptos stärker anzugehen?
Ja, wenn sie es anbieten möchten, also wenn sie Dienstleistungen in Bezug auf Bitcoin beispielsweise anbieten wollen. Also wenn jetzt eine Bank ein Bitcoin-Konto für Kunden anbieten möchte, dann hat sie jetzt einen Rechtsrahmen, mit dem sie das machen kann. Insofern wird es wohl neue Impulse geben für die, was man auch, es ist jetzt wieder eine Tangente, aber vielleicht ist es interessant. Ehrlicherweise muss man sagen, sowohl das Pilot-Regime, das Pilot-Regime, das ist schon letztes Jahr in Kraft getreten, das ist eine europäische Regelung, die Rahmenbedingungen schafft für eine Finanzmarktinfrastruktur auf DLT-Basis.
Okay.
Und sowohl diese Verordnung als auch jetzt Mika sind in Wahrheit nicht geschaffen worden für den Kryptomarkt, sondern für die bestehenden Kapitalmarktplayer. Das Pilot-Regime, damit du eine DLT-Infrastruktur für Finanzinstrumente aufsetzen kannst, musst du entweder ein Zentralverwahrer sein oder du musst ein Wertpapierunternehmen sein, eine gehobene Kategorie und kein Kryptounternehmen. Und wenn ich jetzt in Mika reinschaue, dann gibt es zwar auf der einen Seite eine Lizenzierungsmöglichkeit für bestehende Krypto-Dienstleister, Crypto-Asset-Service-Provider und auch eine Möglichkeit, wie ich jetzt als Nicht-Finanzinstitut oder nicht aus dem klassischen Kapitalmarkt da jetzt in den Kryptomarkt reinkomme. Es gibt aber Erleichterungen für bestehende institutionelle Unternehmen. Also wenn ich ein Wertpapierunternehmen bin, da gibt es ganze Listen. Ja? In Mika gibt es eine Liste, da steht drinnen, wenn ich im Wertpapierbereich dies und jenes mache, dann entspricht das der Lizenz unter Mika für dies und jenes. Also zum Beispiel ein Zentralverwahrer kann Kryptoassets verwahren, in Zukunft auch. Ein Wertpapierunternehmen...
Ohne zusätzliche Anmeldung, ohne...
Ja, ich mache eine Anmeldung, aber das war es auch. Also ich sage einfach dem Regulator, das mache ich jetzt auch. Und wenn ich ein Wertpapierunternehmen bin, das Beratung macht oder Annehmen und Übermitteln von Aufträgen, dann darf ich das in Zukunft, kurze Anmeldung, mit Mika in Bezug auf Kryptoassets machen.
Moment. Das heißt, wenn die Deutsche Bank ja jetzt eine BaFin-Verwahrlizenz beantragt, dann heißt das nicht, dass sie jetzt draufgekommen sind, um Gottes Willen, wir finden Krypto und Bitcoin so wichtig, wir machen das jetzt, sondern die denken sich, naja, in einem Jahr oder eineinhalb, je nachdem, wann das in Kraft tritt, mit unserer Verwahrlizenz für Wertpapiere und unserer Handelslizenz, bla bla bla, kommen wir sowieso in das Fahrwasser. Ist besser, wir holen uns jetzt schon die Lizenz, um das schon anzubieten und ein bisschen einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz zu haben.
Ja, nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich jetzt eine Krypto, also eine Registrierung unter der 5. Geldwäscherichtlinie, wenn ich jetzt eine Registrierung habe, oder in Deutschland ist es auch eine Lizenz, dann sieht Mika vor, dass es vereinfachte Übergangsregeln geben kann. Also wenn ich schon registriert bin, ist das Verfahren, damit ich dann unter Mika lizenziert bin, einfacher.
Aber ich muss nicht registriert sein als Krypto, ich kann auch registriert sein als Bank und das da gibt es Überschneidungen.
Ja, ja, ganz genau.
Sehr interessant.
Und da gibt es wirklich einen ganzen Table, wo dann quasi, Entschuldigung, wenn ich es immer Englisch rede, wo alles dann immer gut gemappt wird, quasi was ist aus dem Bereich der Finanzinstrumente, was gibt es da für Dienstleistungen, die erbracht werden und zu was ist das jetzt äquivalent im Bereich auf Krypto-Assets. Ja? Also insofern erlaubt es jetzt dem klassischen Kapitalmarkt sofort den Sprung zu den Kryptoassets, ohne irgendwie großes, ohne großes Aufsehen.
Das, was du vorher gesagt hast mit dem Bitcoin-Konto, finde ich wichtig, weil Bitcoin ist Geld. So, ich habe eine Bank. Jetzt sind natürlich Bitcoin, die Bitcoiner, was das betrifft, ein bisschen allergisch, verständlicherweise, weil Selbstverwahrung ist absolut King, ja, und ist das Wichtigste und ist eine der ganz entscheidenden Dinge bei Bitcoin. Deswegen sollte es auch, oder deswegen ist auch technisch gesehen ein ETF nicht notwendig, aber ich verstehe, warum beides kommen wird, sowohl der ETF als auch die Verwahrung von Bitcoin bei Banken. Das heißt, weil es einfach sind wir es so gewohnt, das gehört einfach quasi zum Übergang dazu. Das heißt, mit Mika wird meine Bank die Möglichkeit bekommen zu sagen, du hast jetzt dein Konto auf Euro und daneben habe ich in meiner App auch ein Bitcoin-Konto.
Mhm. Ehrlicherweise muss man sagen, die Möglichkeit hätte auch heute schon bestanden, aber mit Mika gibt es dann quasi wird man auch den ängstlichsten Compliance Officer in der Bank überzeugen können, dass man es jetzt machen darf, weil es steht schwarz auf weiß.
Das ist in der Praxis wahrscheinlich relativ wichtig.
Das ist in der Praxis sehr wichtig. Ich habe in der Vergangenheit schon Wetten abgeschlossen, ich alle verloren habe, wann es endlich ein Bitcoin-Konto geben wird bei den Banken. Aber jetzt schließe ich heute noch eine ab. Also ich sage, spätestens in 5 Jahren gibt es dann endlich ein Bitcoin-Konto auch bei den traditionellen Banken.
Weil das wäre ja natürlich dann auch mein Lightning-Network ist natürlich sensationell und ich glaube auch, dass es weitere technologische Entwicklungen geben wird, die am Bankensystem vorbeigehen, was Bitcoin-Zahlungen betrifft, ganz klar. Aber gleichzeitig, wie ich auf dem Lightning-Konto auch nur unter Anführungszeichen Kleingeld liegen habe, wenn ich ein bisschen in Bitcoin auf meinem Bankkonto liegen habe und das läuft dann über Apple Pay, dann ist das mit dem Bezahlen auch erledigt.
Ja, absolut richtig. Kann ich auch gar nichts mehr dazu ergänzen, aber vielleicht nur einen Punkt ganz generell. Was man nämlich schon sieht, ist, die gesamte Regulierung, also überhaupt jetzt, die Regulierung zieht nach, aber die Entwicklung, wenn du es dir anschaust, von Beginn weg war der große Gedanke Dezentralisierung und Wegkommen von Intermediären, weil die einfach ein enormes Risiko schaffen. Und nämlich ausgehend vom Schuldgeldsystem schon ein enormes Risiko schaffen.
Ja, genau. Die Zentralisierung findet einmal damit statt, dass da in Frankfurt so ein hoher Turm ist.
Ja, genau. Aber auch das Risiko dann quasi der Geschäftsbanken, die zu einer Zentralisierung führen und halt Schuldgeld, ein Schuldgeldsystem zentralisiert ist. Die Idee war, kommen wir weg davon, schaffen wir Bitcoin, jeder ist verantwortlich hinsichtlich des Geldes, das er hat. Und es hat aber nicht sehr lange gedauert, bis sich aus diesem Dezentralisierungsgedanken plötzlich wieder zentrale Instanzen gebildet haben, nämlich die Crypto-Exchanges, wo ich meine Bitcoin lagernd habe. Und einfach nur, wenn man das beobachtet, empfinde ich das als sehr interessant, weil das gesamte Versprechen, das Bitcoin eigentlich gemacht hat, beginnt sich durch diese neu eingeführte Zentralisierung, also zentrale Instanzen, irgendwie in Luft aufzulösen. Und während man beim Schuldgeldsystem oder auch bei Wertpapieren nicht wirklich ein Problem hat, wenn jetzt die Bank abbrennt und das ganze Bargeld, unter Anführungszeichen, das es eh nicht gibt, aber die ganzen Server gesprengt werden und die Daten verloren gehen, habe ich nicht wirklich ein Problem, weil am Ende des Tages kann ich Geld neu drucken und das ist nur Schuld. Hingegen, wenn ich jetzt einen Tresor habe, wo mein digitales Gold drinnen lagert und das aus irgendeinem Grund so verschwindet, so wie es bei Bitcoin halt der Fall sein kann, meine Zugangsdaten zu meinem Bitcoin verschwinden, das ist schon ein ganz anderes Risikopotenzial. Und darauf zu vertrauen, dass ich quasi mit einer Zentralisierung, die ich jetzt über dieses dezentrale System drüber stülpe, langfristig nicht in sehr, sehr große Probleme hineinschlittern will, ich finde das einfach sehr interessant, weil objektiv betrachtet, wenn einmal ein Private Key verloren ist, ist er verloren. Und jede Form von Zentralisierung schafft sehr große neue Risiken.
Ja, na klar. Ich glaube, wir müssen das in Phasen sehen. Also wir können noch nicht wissen, wie es in 20 Jahren ist, aber dass einer der nächsten Schritte sein wird, dass wir das ausprobieren werden. Ich meine, dafür sind Banken entstanden, die haben aufgepasst auf unser Geld. Und das ist halt, was du bezeichnest, ist ja nur der Unterschied zwischen einem Rohstoffgeld und einem Zeichengeld. Ein Zeichengeld kann ich am Ende des Tages beliebig erschaffen, ein Rohstoffgeld nicht. Du hast es Schuldgeld genannt, das ist im Grunde dasselbe. Ein Rohstoffgeld ist auch kein Schuldgeld. Und das ist halt jetzt digital möglich. Ja, das heißt, ich brauche das ganze Bankensystem nicht für Bitcoin. Ich brauche es nicht. Aber die Menschen sind so daran gewöhnt, dass das natürlich ein Teil dessen sein wird. Aber nachdem es ein globales Phänomen ist, ja, wenn einer in Europa so dumm ist, seine Bitcoin in der falschen Bank liegen zu haben und dann fällt die Bank um und es gibt keinen Ersatz, ne, das wird ihm halt auch nur einmal passieren. Ja. Und dann wird halt derjenige, der in Nigeria sitzt und gar kein Bankkonto hat, der wird sich ins Fäustchen lachen. Ja. Das sind für mich Herausforderungen eines Systems, bei dem es eben diese Bailout-Geschichten dann auch nicht mehr geben kann. Das ist der Nachteil dessen. Ja. Das Risiko hast du, aber du weißt, egal, auch wenn du bei Null anfängst, du weißt, du gehst arbeiten, du kannst Bitcoin verdienen und bist wieder und kannst dich auf das wieder verlassen. Ja? Aber ich sehe, dass die meisten Menschen in der westlichen Welt quasi nicht in der Lage sind, diese Eigenverantwortung zu übernehmen, ist mir klar, aber das sehe ich als ein Problem, das wir lösen müssen, indem wir die Leute auch zu mehr Eigenverantwortung zwingen. Ja. Und weil anders wird es nicht gehen. Wenn wir die Eigenverantwortung endlos eskalieren, dann sitzt am Ende irgendwo eine gottgleiche Diktaturengestalt, die es für uns alle übernimmt und wir sind nur die Sklaven dieser Gestalt. Ja, das will ich nicht. Und das ist die Zentralisierung, die du, wie du es gesagt hast, im Schuldgeldsystem hast, die du bei Bitcoin bekämpfst und du kannst dich ja dann entscheiden, wie du es machst. Und ne, du kannst ja auch einen Teil bei der Bank liegen haben, einen Teil im Lightning Network, einen Teil in Cold Storage, einen anderen Teil hast du hinter einer Seed Phrase, die du nur gemerkt hast, oder Multisig-Lösungen. Also da scheitere ich dann auch mit meinen technischen Dingen manchmal. Aber ich glaube, dass wir einfach verschiedene Varianten sehen werden.
Ich finde es nur erstaunlich, dass quasi von dem ursprünglichen Gedanken, dass der halt sehr, sehr weit zurückgedrängt wird in der allgemeinen Adaptierung dann. Aber es ist wahrscheinlich die Natur der Entwicklung.
Es kommt viel darauf an, wie stark von der ursprünglichen technologischen Entwicklung angeboten wird, was es für Firmen gibt, die da wirklich quasi Bitcoin-native Lösungen anbieten, die du auch nutzen kannst. Ja? Ich glaube, das ist entscheidend und da darf sozusagen, da muss die Entwicklung weitergehen. Ich sehe ja die Frage nach einem Bankkonto nur als eine Übergangslösung für Bitcoin, aber auch für die Banken. Also natürlich, ich brauche auch keinen ETF. Wozu brauche ich einen ETF? Ein ETF brauche ich, weil es ist unmöglich, 500 Aktien gleichzeitig zu halten. Deswegen brauche ich einen S&P 500 ETF. Ja, vor allem, ich kann sie zwar halten, aber ich kann sie nicht neu aufschichten, wenn sich der Index verändert. Ja, es ist unmöglich, keine Ahnung, 30 Kilo Gold physisch zu halten, oder es ist wahnsinnig schwierig, wahnsinnig mühsam und auch riskant. Ja? Deswegen brauche ich einen ETF. Ich brauche für Bitcoin an sich keinen ETF. Ich bin in derselben Lage, Bitcoin zu halten, so wie BlackRock, so wie ein Nationalstaat und eine Bank. Aber ich habe auch dasselbe Risiko.
Ja, nein, ich brauche dann einen ETF, wenn ich als im bereits bestehenden System die institutionellen Player hineinholen möchte, genau, in das Spiel. Dann brauche ich einen ETF. Weil die können nur in sowas investieren.
Und jetzt hast du gerade gesagt, du hast vorher gesagt, für wen wurde Mika gemacht? Eigentlich nicht für die Kryptowelt, sondern für die alte Welt. Genau. Und das war ein ganz entscheidender Punkt. Weil wenn man sich anschaut, was in Amerika passiert, vielleicht ist das genau dasselbe. Vielleicht geht es gar nicht darum, auch nicht gegen Altcoins und so weiter. Ich habe da eh meine eigene Meinung, die kennt jeder, aber vielleicht geht es um das gar nicht. Vielleicht geht es darum, den Markt so zu regeln, dass ein BlackRock hinein kann, und siehe da, plötzlich will BlackRock hinein.
Da müsste man den Gary Gensler fragen. Ich glaube, dass der ganz eigene Ansichten hat.
Der hebt leider nicht ab, wenn ich einen anrufe.
Ja, ich glaube, der macht sich nicht wirklich Gedanken, sondern der schaut nur, wie sieht seine Interpretation des geltenden Rechts aus, und wie wende ich diese Interpretation dann auf die Entwicklungen an, die ich sehe. Und fairerweise muss man schon sagen, wenn ich jetzt nur von den Gerichtsentscheidungen ausgehe, die es in den USA gibt zum Howey-Test und ob etwas ein Investment Contract ist am Ende des Tages, ist es eine durchaus naheliegende Rechtsansicht. Also es
seine.
Ist seine, ja. Ja. Ja, das muss man schon sagen.
Also was ist der Howey-Test? Der Howey-Test sagt, wenn es ein, weißt du die vier Punkte auswendig?
Ja, also verkürzt, wenn ich jemandem anderen Geld gebe, mehrere Personen dieser Person Geld geben, und ich die eine vernünftige Erwartungshaltung haben kann, dass diese Person dann durch seine managerial efforts, heißt, also durch seine Tätigkeit, auf irgendeine Art und Weise für mich dann einen Return schafft, also irgendeine, dass ich mehr Wert zurückbekomme, als ich hingegeben habe, dadurch, dass wer andere diesen Wert produziert, dann gelte ich als Investment Contract. Also man schaut sich an, quasi die Beziehung zwischen der Person, die das Geld gibt, und der Person, die das Geld nimmt.
Und die unter Anführungszeichen schlauen Krypto-Erfinder haben das eh von Anfang an gewusst, nicht? Der Herr Hoskinson von Cardano hat ja den ICO damals nur in Japan durchgeführt und eben nicht in den USA, ganz genau wissentlich, dass das ihm einmal auf den Kopf fallen kann.
Ja, absolut. Die Frage ist halt dann, ob dieser Investment Contract, oder das Thema ist dann, dass dieser Investment Contract halt überspringen kann auf andere Personen, und wenn es dann irgendwann im Sekundärmarkt eine US-Person kauft, ist es halt trotzdem noch ein Problem. Nur dann hat das Problem nicht Cardano, also nicht das Unternehmen, das das ICO gemacht hat, sondern halt der Verkäufer, der es am Sekundärmarkt verkauft hat. Über kurz oder lang werden wir aber, glaube ich, eine ähnliche Entwicklung in den USA sehen. Ob das jetzt der US Supreme Court ist oder ob da nicht irgendwann einmal Congress sagt, es wird uns zu blöd, wir brauchen eine rechtssichere Grundlage. Also es wird sicher in die Richtung gehen.
Aber nochmal, es geht ja jetzt wirklich um diese Frage, das ist schon interessant, nicht? Wenn du sagst, diese Kryptoregulierung wird eigentlich weil wie entsteht so eine Regulierung, nicht? Da sitzen ein paar wichtige Leute zusammen, die von der realen Welt wenig Ahnung haben, und dann werden die beraten von Lobbyisten. Diese Lobbyisten werden bezahlt, entweder von Kryptounternehmen, weil Bitcoin zahlt ja keine Lobbyisten, ne? Ja. Bitcoin hat so ein paar Leute wie mich und ein paar andere liebenswerte Wahnsinnige, die quasi diesen digitalen Rohstoff sich eingenommen haben. Aber richtig, ich weiß das auch, also ich weiß das von Abgeordneten in Brüssel, sobald du das Wort Krypto in die Hand nimmst, sitzen schon ein paar Polkadot-Typen hinten in deinem Nacken. Ja?
Ja.
Und das heißt, Das heißt, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch noch Lobbyisten aus dem klassischen Finanzbereich und die wollen offenbar eine Regulierung haben, um in diesen Markt zu kommen, so simpel wie möglich gesagt.
Ja, so würde ich es interpretieren, wenn ich Mika lese. Ja.
Gut, was ist mit der Basel-Geschichte und diesem 1%? Ja. Das haben wir noch nicht angegangen und da weiß ich auch nicht. Mehr weiß ich auch nicht. Also es gibt die Bankenregulierung, die kommt praktischerweise nicht aus der EU, sondern aus Basel, also von der Bank of International Settlements, unseren Freunden da im Turm von Basel. Und da dürfen jetzt Banken bis zu 1% ihrer Bilanzsumme in Bitcoin stecken oder was ist da los?
Ja. Ich würde da noch ein bisschen woanders beginnen, weil Mika jetzt nämlich die Finalfassung von A bis Z durchgelesen habe und ist mir was aufgefallen. Und ich komme dann gleich zu Basel und wie das interconnected ist.
Ich verlasse mich auf dich.
Wenn ich mir anschaue, Mika enthält viele Definitionen, sagt, was ein Krypto-Asset ist, sagt, was ein wertreferenzierter Token ist, sagt mir sogar, was DLT ist, was ein Node ist.
Sagst du, was Bitcoin ist?
Nein.
Interessant.
Naja, es sagt, dass ein Krypto-Asset ist am Ende des Tages.
Okay.
Aber es steht nicht drin, ein Bitcoin ist Doppelpunkt. Aber wenn ich mir anschaue, und ein Teil davon, der Definition, was ein Krypto-Asset ist, lautet, es muss auf DLT oder einer vergleichbaren Technologie basieren. Das ist erstens einmal ziemlich spannend, weil das das ist de facto das erste Mal, dass eine Kryptoregulierung quasi auf eine bestimmte Technologie abstellt und sagt, es muss DLT oder damit vergleichbar sein. Das hatten wir bei den virtuellen Währungen nicht. Da ist es nur darauf angekommen, dass ich wahrnehmbar am Markt sehe, es gibt eine Nachfrage. Mhm. Und in Wahrheit, wenn ich jetzt entscheiden muss, ob etwas ein Krypto-Asset ist, muss ich wissen, wie die Technologie dahinter funktioniert und ich muss wissen, ob das ein DLT-System ist oder nicht. So. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, wie DLT definiert ist in Mika, dann steht lange Definition. Ich muss 4 Definitionen zusammenlesen, damit ich weiß, was es ist am Ende des Tages. Aber interessant ist, was nicht drin vorkommt. Weil wenn ich klassischerweise an DLT denke oder an Blockchain, denke ich an Bitcoin, denke ich an Ethereum, denke ich an andere Kryptoassets, die aber alle eins gemeinsam haben, nämlich, dass sie dezentral funktionieren. Dass ich nicht quasi eine Person habe, die dann über das Fortbestehen der Blockchain-Infrastruktur entscheiden kann. Und genau dieser Aspekt, der fehlt in Mika. Also wenn ich heute einen Hardfork von Bitcoin mache und meine Oliver-Bitcoins morgen auf 2 Nodes betreibe, die Blockchain, und diese Oliver-Bitcoins verkaufe, dann ist das ein Krypto-Asset unter Mika. So, Mika sagt also nicht, dass etwas dezentral sein muss, um als Krypto-Asset zu gelten. Und das wollte ich nur vor die Klammer ziehen, bevor ich jetzt kurz zu Basel was sage. Du hast es schon introduced, das Basel Committee on Banking Supervision ist ein Ausschuss, der quasi die Eigenmittelanforderungen für Banken vorgibt. Also der sagt, wenn ich eine gewisse Investition mache als Bank, und das ist alles, das ist ein Kredit, den ich gebe an einen Häuselbauer, das ist, wenn ich in Aktien investiere als eine Bank, das ist, wenn ich in Anleihen von Unternehmen investiere, das ist alles, wo ich selber Geld in die Hand nehme und dann quasi ein Risiko eingehe, ob das jemals wieder zurückbezahlt wird. Also wenn ich so ein Investment, oder Basel sagt dann auch Exposure auf Englisch, wenn ich so ein Exposure mache, muss ich mich an die Regeln halten, die das Basler Framework vorgeht. Nur um es ganz vollständig zu erklären, dieses Basler Framework ist kein Gesetz. Ja, das wird dann noch umgesetzt von den Gesetzgebern, aber quasi in Basel wird entschieden, wie das auszusehen hat. Und das gilt dann quasi für die ganze Welt gleichermaßen. So, und jetzt haben wir seit Dezember letzten Jahres erstmals so ein Basler Framework für Investitionen in Kryptoassets. Und ohne dass ich jetzt mit zu vielen Details die Zuhörer langweile, aber Basel kategorisiert diese Kryptoassets, sagt, es gibt 1A, 1B, 2, 2A, 2B. Und ich möchte gerne in die Gruppe 1 kommen, weil das einfach von den Eigenmitteln, die ich dafür aufwenden muss, günstiger ist. Also man möchte, dass ich ein Gruppe 1 Kryptoasset bin. So. Und damit ich ein Gruppe 1 Kryptoasset bin, darf es sich nicht um eine öffentliche dezentrale Blockchain handeln. Also ein Bitcoin wird niemals ein Gruppe 1 Kryptoasset sein. Ein Ether wird niemals Gruppe 1 Kryptoasset sein. Alle Wertpapiere, alle Instrumente, die auf Ethereum basieren, irgendein Token sind und dort emittiert worden, werden niemals ein Gruppe 1 Kryptoasset sein. Es wird immer Gruppe 2 sein.
Ja, gut, da müssen wir jetzt streiten über die eigentliche Dezentralisierung von Ethereum, aber ja. Ich glaube, das lassen wir jetzt. Aber du meinst, wenn es wirklich, also sagen wir, ein Token, der irgendwo eine auf Bitcoin basiert, hätte dann, aber was heißt Gruppe 2 dann?
Genau. Also wie gesagt, Mika lässt Kryptoassets zu, die auf einem zentralen System basieren, auf meinem Oliver-Block Bitcoin-Hardfork. Und Basel sagt, wenn du Gruppe 1 sein möchtest, günstigere Eigenmittelvorschriften, dann muss es so ein zentrales System sein, weil ich möchte eine Person haben, die reguliert ist und der ich auch im Notfall sagen kann, du drehst das System jetzt ab oder du änderst dein System oder du machst dies und das. Also es muss eine Person sein, die dann rechenschaftspflichtig ist zu einer Aufsichtsbehörde.
Okay.
Also das verlangt Basel. Also ich sehe das sehr interessant. Auf der einen Seite Mika erlaubt, Basel verlangt. Also es ist quasi ein starker Push in Richtung zentralisierte Blockchain-Systeme, die überhaupt nichts mehr dann zu tun haben mit dem ursprünglichen Gedanken von Bitcoin.
Aber passt auch wieder in das Bild, dass da die Finanzindustrie sich ihre eigene Regulierung bastelt, um in diesen Markt hineinzukommen und dann später vielleicht auch zentralisierte Blockchains anzubieten, um darauf irgendwas laufen zu lassen, und das wird dann noch bevorzugt von Basel.
Ganz genau, ganz, ganz genau. Und man muss die Dinge aber wirklich parallel lesen, damit man sieht, in welche Richtung es geht. Und jetzt kommen wir zu diesem 1%, was nämlich Basel schon erlaubt ist. Das sind wir dann in der Gruppe 2 Kryptoassets. 2b ist dann Bitcoin beispielsweise. Da erlaubt Basel, dass ich bis zu 1% meiner Bilanzsumme, also riesiger Gewichte der Aktiva, investiere in Bitcoin. Mhm. Das kann ich machen. Mit dem Caveat oder mit dem Problem, dass ich jeden Euro, den ich in Bitcoin investiere, mit einem Euro Eigenmittel unterlegen muss. Also wer jetzt nicht vertraut ist, wie Bankenfinanzierung und diese Risk-Weighted Assets, wie das funktioniert, genau, der wird jetzt nicht viel damit anfangen können. Im Ergebnis ist es ein sehr, sehr unliebsames Investment für eine Bank.
Ja, okay.
Weil sie quasi jeden Euro, der investiert ist in Bitcoin, zu 100% mit Eigenmitteln unterlegen muss, weil die Idee ist, das kann zu 100% ausfallen und du musst davon ausgehen, dass du quasi einen Totalverlust einfährst und der muss einfach komplett mit Eigenmitteln abgedeckt sein.
Ja, aber ganz ehrlich, aus der Sicht einer langweiligen Bankregulierungsbehörde, die in Basel sitzt seit irgendwie 150 Jahren, ist das ja auch verständlich, das so zu regulieren.
Ja, und möglicherweise kann man auch sagen, es ist ein gewaltiger Meilenstein nach vorne. Man kann sicher auch das Ganze positiv sehen und sagen, wow, bis zu 1%, wenn ich jetzt eine Bank bin, kann ich jetzt investieren. Und vor allem, man muss auch sagen, das gilt nur, wenn die Bank das dann wirklich auf die eigenen Bücher nimmt, sagt man. Also wenn sie es selbst als Investment sieht. Wenn die Bank das nur quasi beim Bitcoin-Konto, das wir jetzt besprochen haben, ist das wieder alles egal.
Das ist kein Investment, das ist das Geld der Kunden.
Ganz genau. Mhm. Also insofern könnte man es möglicherweise auch als tollen Meilenstein sehen, aber ich sehe halt mehr die Gefahr im Moment. Mika erlaubt zentralisierte Blockchains, Basel verlangt, wenn ich Gruppe 1 sein möchte. Also ja, also ich erlaube mir die, oder es wäre auch so eine Wette, die ich wieder abschließen würde, in 10 Jahren werden wir sehr, sehr viele zentralisierte Systeme sehen, die dann halt wirklich überhaupt nichts mehr mit dem ursprünglichen Gedanken zu tun haben. Warum? Wegen diesen beiden Gesetzen. Oder wegen diesen beiden Rechtsgrundlagen.
Das heißt, kann man sagen, es ist eigentlich eine Attacke auf die Freiheit von Bitcoin und Krypto ein bisschen?
Ein bisschen schon, weil du hast ja auch berichtet drüber und hast es mitbekommen, es war ja dann kurzfristig diskutiert worden, ob dann nicht ein unter Anführungszeichen ein Verbot von Proof of Work reinkommen soll in Mika, das ist fallen gelassen worden.
Darüber haben wir auch schon mal geredet, du hast gesagt, die Verfassung erlaubt das nicht.
Die Verfassung erlaubt, die europäischen Grundrechte, die europäische Grundrechtscharta. Aber was wir schon drinnen haben, ist jetzt im White Paper, übrigens, das ist vielleicht auch noch eine Tangente, die ich machen möchte, im White Paper muss beschrieben werden, wie der Konsensmechanismus funktioniert und da muss dann auch reingeschrieben werden, was für einen negativen Impact das auf die Umwelt hat, der Konsensmechanismus.
Und das ist das übrig geblieben noch.
Das ist noch übrig geblieben.
Ja, ja, ja.
Und übrigens, weil darüber haben wir auch vor langer Zeit, glaube letztes Jahr dann einmal gesprochen und in dem damaligen Entwurf habe ich gemeint, ja, die Exchanges werden ein White Paper für Bitcoin schreiben müssen. Zwischenzeitig hat es dann einmal so ausgeschaut, als ob das nicht stimmen würde, und jetzt haben wir aber den finalen Text und es ist tatsächlich so, die Exchanges werden für jedes Kryptoasset, wo es keinen Emittenten gibt, der nicht selbst ein White Paper geschrieben hat, müssen die ein Kryptoasset White Paper schreiben.
Aber es gibt ja ein Bitcoin White Paper.
Ja.
Das Wort White Paper wurde ja de facto erfunden in diesem Bereich.
Ja, das Bitcoin White Paper entspricht leider nicht den Anforderungen der Mika.
Na, um Gottes Willen, hat das jemand schon Satoshi Nakamoto gesagt? Das muss sich der hinsetzen und muss ein neues White Paper schreiben.
Ja, ja, richtig.
Für die EU-Regulierer.
Richtig.
Das ist alles lächerlich.
Ja, es ist interessant.
Und ich meine natürlich die sozusagen positiven oder die negativen Folgen für die, also wenn man die negativen Folgen für die Umwelt hineinschreibt, kann man die positiven aber auch hineinschreiben, nicht? Dass da erneuerbare Energie gefördert wird etc., weil ich eben einen Abnehmer habe für Überschussenergie.
Also wenn ich jetzt meine Intuition anwenden, also muss jetzt am ersten Mal dazu sagen, es gibt überhaupt noch kein Crypto Asset White Paper, weil die Regulierung noch nicht anwendbar ist. Mhm. Wenn ich jetzt meine Intuitionen aus dem Prospektrecht anwenden soll, dann würde ich sagen, das nehme ich lieber nicht rein, weil am Ende des Tages müssen diese Dokumente so formuliert sein, dass wenn das jemand liest, der sagt, um Himmels Willen, das kann ich um gar keinen Fall kaufen, weil das wird ganz sicher schief gehen. Und ich nehme an, dass man auf diese Art und Weise auch die Crypto Asset White Papers in Zukunft formulieren wird. Also so positive Sachen würde ich dann nicht reinnehmen.
Ah, verstehe. Ein Prospekt ist eigentlich dazu geschrieben, das soll dich maximal abschrecken.
Naja, das soll maximal auf quasi alles hinweisen, was irgendwie schiefgehen kann. Und ja.
Das heißt, ich muss reinschreiben, könnte das internationale Zentralbankensystem ins Wanken bringen.
Ich weiß nicht, ob das dann als was Negatives empfunden wird von den Krypto-Asset-Proponenten.
Ja, genau, das ist eben die große Frage. Ne? Das ist die große Frage.
Ja, ne? Aber man muss auf Risiken hinweisen, das wird im White Paper genauso der Fall sein. Und ja, wenn ich da Anleihe nehmen soll an dem, wie es im klassischen Kapitalmarkt funktioniert, da steht dann halt wirklich viel drin.
Es ist eigentlich alles sehr absurd. Vor allem, wenn man sich ansieht, wenn man Bitcoin gibt es jetzt seit 14 Jahren, wenn das dann rauskommt, gibt es Bitcoin seit 16 Jahren. Ja? Und da soll man ein White Paper über die Risiken schreiben für das bestperformende Asset dieser Zeit. Ja? Aber eins kann ich sagen, vollkommen unabhängig von Bitcoin, jetzt haben wir so viel geredet über Regulierung und dann noch die Basel III und die Eigenkapitalvorschriften und bla 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 bla. Ja? Also jemand, der mir nochmal kommt und sagt, wir leben im deregulierten Turbokapitalismus, dem schicke ich diese Folge.
Ja, bitte. Ja. Nämlich sogar bei Kryptoassets. Es ist, eine Deregulierung wäre wünschenswert, gibt es nicht.
Das ist ein gutes, wenn auch nicht sonderlich optimistisches Schlusswort, Oliver. Sag uns nochmal, wo findet man dich, wo findet man deine Kanzlei, wie kann man mit euch in Kontakt treten, wenn man Fragen hat zu diesen Themen oder anderen Themen rund um Bitcoin, Blockchain, Krypto etc.
Ja, bitte gerne googeln, Stadler Völkel oder www.sv.law, sv.law, und ja, wir beschäftigen uns wirklich mit allem rund um Krypto, also egal welches Geschäftsmodell, 99%, wir haben dazu schon einmal den einen oder anderen Mandanten beraten. Ja, unser großes Steckenpferd, und das macht mir persönlich auch sehr, sehr viel Spaß. Und wie gesagt, ich mache an der Uni jedes Jahr eine Lehrveranstaltung dazu, wer Interesse hat. Wenn ich selbst promoten noch darf, im Herbst kommt jetzt die zweite Auflage von unserem Rechtshandbuch Blockchain Rules heraus und Anfang nächsten Jahres ein Kommentar zur Mika. Also vielleicht notieren.
Auf jeden Fall notieren, und wie gesagt, also alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt, aber sich vorher rechtlich abzusichern ist meistens gar keine schlechte Idee. Und zwar beim Anwalt und nicht bei der Behörde, weil die Behörde wird immer sagen, es geht nicht. Ja?
Tendenziell.
Vielen Dank, Oliver. Ich wünsche dir einen schönen Restsommer, und ich nehme an, dass uns dieses Thema jetzt einige Zeit noch erhalten bleibt. Das heißt, wir setzen das garantiert fort. Ich sammle die Fragen ein aus der Community, und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, danke noch einmal.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.